Frage ist absehbar, wann es wieder so eine Konferenz geben wird?
Nein. Davon ist noch nirgendwo auf keiner Ebene gesprochen worden. Und wenn man bedenkt, dass 25 Jahre vergangen sind, dass eine zweite stattfinden konnte, dann ist die Frage illusorisch.
In Wien findet zurzeit die zweite Menschenrechtsweltkonferenz seit 1968 statt. Aus den 181 Mitgliedstaaten der UNO nehmen 4000 Delegierte an dieser Konferenz teil. Nicht beteiligt sind diejenigen, die nicht Mitgliedstaaten sind, außerstaatliche Organisationen und Minderheiten. Ihnen wird innerhalb der Konferenz aber eine Plattform geboten, wo sie ihre reale Wahrnehmung der Menschenrechtssituation darstellen können. Es sind die sogenannten NGOs, die Non-Government Organizations, die Nichtregierungsorganisationen. Und diese Plattform, hat die nur so einen Darstellungswert nach außen hin oder kann von dieser Plattform aus Einfluss genommen werden auf die Entscheidungsprozesse innerhalb der Konferenz?
Es gibt unter den sogenannten NGOs ja einige, die in der Menschenrechtskommission der UNO beratenden Status haben, unter anderem Amnesty International. Und die sind natürlich auch eingebunden in die offizielle Weltmenschenrechtskonferenz. Für alle anderen NGOs bedeutet es, dass sie eine Möglichkeit haben, sich zu artikulieren, parallel zu der offiziellen WMRK.
Wir führten heute ein Interview mit Hildegard Karik, der stellvertretenden Vorstandssprecherin des Bundesvorstandes von Amnesty International Deutschland. Sie beobachtet von hier aus die Konferenz in Wien. Wie kann man sich denn das bildlich vorstellen? Treten die dann vor diesem Kreis der 5000 Delegierten auf und können zum Beispiel über Schicksale berichten oder ist das eher so ein äußer ausgeklingtes, beratendes Organ?
Das ist total abgeklingt. Die NGOs tagen in einem Extrazelt. Sie können zum Teil bei den offiziellen Debatten hören, also als Hörer dabei sitzen, aber sie können nicht selbst auftreten.
Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei diesen NGOs, bei diesen Non-Government Organizations. Es heißt, dass 1500 Basisorganisationen in Wien vertreten sind bei diesen NGOs. Wie muss man sich das vorstellen? Oder was für einem Dach sind die zusammengekommen?
Teilnehmen konnte jede nichtstaatliche Organisation, die zu Menschenrechten arbeitet und das von sich aus wollte. Es gab nicht irgendwelche Kriterien, die angelegt wurden. Insofern ist das Spektrum so breit, wie ich denke, noch keines zusammengekommen ist von Organisationen, die zu Menschenrechten arbeiten. Und das sind von sehr großen Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel die afrikanischen sind ja zahlenmäßig sehr groß, bis hin zu ganz kleinen Gruppen, die eben Menschenrechtsarbeit leisten und für sich wichtig empfunden haben, dabei zu sein.
Und Ihr Auftreten jetzt in Wien, also ist das auf die Konferenz an sich beschränkt, also daraufhin beschränkt, Wirkung zu zeitigen bei der Konferenz, was ja ein Stück weit auch so eine Rolle eines Bittstellers hat, oder wird er auch anders aufgetreten, offensiver, vielleicht in Form von Demonstrationen, oder bleibt es auf diese ein Stück weit beratende Rolle beschränkt?
Ich denke, die nichtstaatlichen Organisationen haben sehr deutlich machen können, dass neben den diplomatischen Behandlungen der Menschenrechte sie durch ihre reale Schilderung beitragen können, das Thema umfassend zu behandeln. Ich würde nicht sagen, dass sie als Bittsteller auftreten, sondern als Informanten, die wirklich betroffen sind und deshalb Glaubwürdigkeit gewinnen.
Jetzt, gerade wenn die ja als Informanten auftreten, könnte man ja eigentlich behaupten, dass die angetretenen Regierungen ja eigentlich genauso gut über ihre Menschenrechtsverletzungen Bescheid wissen müssten. Inwieweit ist jetzt diese Konferenz, diese offizielle Konferenz, wirklich ein ernstzunehmender Hoffnungsträger für die Betroffenen? Oder ist es nicht letztendlich doch ein Medienereignis, wo jetzt etwas polemisch gesagt sich Heuchler treffen und schöne Reden halten?
Ich denke, es ist insofern als Hoffnungsträger zu bezeichnen, als es überhaupt ein zweites Mal zu einer Weltmenschenrechtskonferenz gekommen ist. Wie weit mehr als diplomatische Worthülsen am Ende stehen werden, ist im Augenblick noch nicht abzuschätzen. Bedeutsam ist, dass die chinesische Forderung, die Unteilbarkeit der Menschenrechte in Frage zu stellen, bisher keine Mehrheit gefunden hat. Das erscheint mir positiv für den bisherigen Verlauf. Es wäre fatal, die Menschenrechte wieder einer Willkür zu überlassen.
Jetzt gibt es ja aber, glaube ich, auch gerade von Frauenseite her die Kritik, dass zwar einerseits die gesetzlichen Grundlagen eigentlich schon ausformuliert sind, auch schon sehr detailgetreu, aber dass es vielleicht doch dass diese Menschenrechte nicht doch im Endeffekt auch Männerrechte sind, wo die frauenspezifischen Probleme keine gebührende Beachtung finden.
Das ist richtig. Diese Forderung gibt es und ein spezielles Thema der Weltmenschenrechtskonferenz war ja deshalb auch Menschenrechtsverletzungen an Frauen.
Jetzt, wenn die normative oder die gesetzliche Grundlage eigentlich existiert, stellt sich die Frage nach der Durchsetzung dieser Grundlage. Hapert es da nicht immer noch sehr stark?
Richtig. Normativ hat die UNO inzwischen zu den Menschenrechten so viel gemacht, dass man sagen kann, da sind fast alle Bereiche abgedeckt. Es geht jetzt darum, eine Maßnahme oder ein Regularium zu schaffen, was zur Durchsetzung und zur Verwirklichung der Menschenrechte eingesetzt werden kann. Deshalb von vielen Staaten und auch von vielen NGOs die Forderung nach einem Hochkommissar für die Menschenrechte, von dem man sich verspricht, dass wenn man diese Stelle geschaffen hat und sie mit der notwendigen politischen Autorität ausrüstet, der Durchsetzung der Menschenrechte, dass die Durchsetzung vorangetragen werden kann.
Wie muss man sich jetzt diese Autorität vorstellen? Ist das dann eine Autorität, die sich in Form von finanzieller Repression auf den unterdrückenden Staat auswirkt oder vielleicht auch militärisch? Oder?
Also politische Autorität meint erstmal, dass dieser Hochkommissar arbeiten kann, ohne jedes Mal für irgendwelche Aktionen oder Beschlüsse eine Zustimmung von der UNO oder von der UNO-Menschenrechtskommission haben zu müssen. Dass er also autorisiert ist, selbstständig Entscheidungen treffen zu können. Dann ist an die Forderung des Hochkommissars gebunden die Auflage, dass er finanziell ausgestattet wird, also selbst autark finanziell ausgestattet wird, dass er auch da unabhängig von UNO- oder Menschenrechtskommissionsbeschlüssen handeln kann und dass er einer Rechenschaftspflicht unterliegt, damit er nicht vor den Karren von einer bestimmten Staatengruppe oder einer Lobby innerhalb der UNO gespannt werden kann.
Und wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen, wenn er eine autonome Entscheidungsqualität hat? Wenn jetzt jemand zum Beispiel in China politisch inhaftiert ist und gefoltert wird, inwieweit kann dann dieser Hochkommissar einschreiten?
Das kann ich so nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass die Aufgabe des Hochkommissars sein kann, für einen so expliziten Einzelfall tätig zu werden. Aber er kann vielleicht so ausgerüstet sein, dass er reagieren kann, schneller als bisher die UNO oder die Menschenrechtskommission in Krisenfällen, dass er vorhersagt, da könnten Menschenrechtsverletzungen auftreten, einfach aus der Beobachtung des politischen Umfeldes heraus. Eine weitere Aufgabe, die man mit ihm verbindet, ist die Unterstützung von Staaten, die dabei sind, demokratische Strukturen aufzubauen. Das gewährleistet ist, dass von vornherein die Menschenrechte den notwendigen Platz in den demokratischen Strukturen erhalten.
Aber die Gefahr, dass ein solcher Hochkommissar dann ausgenutzt wird, zum Beispiel für militärische Intervention in Länder, bei denen Menschenrechtsverletzungen dann von diesem Hochkommissar beanstandet werden, die besteht doch trotzdem, oder? Also dass der Sicherheitsrat eben dann sagt, in Somalia bzw. vor einigen Jahren im Irak finden Menschenrechtsverletzungen statt und werden dann umgemünzt in eine ein anderes politisches Fahrwasser ist diese Gefahr nicht trotzdem da, wenn ihm eigentlich so ein Handlungsorgan fehlt?
Also die Gefahr ist sicher da. Man kann höchstens die Hoffnung formulieren, dass in dem Augenblick, in dem die UNO sich selbst einen Hochkommissar für Menschenrechte gibt, das rückwirkt auf das gesamte politische Verhalten der UNO.